Namaste, liebe Mama, wie schön, dass du hier bist. Mein Name ist Sabrina, Mama und Yogini mit Herz rund um Schwangerschaft, Geburt und das Mama-Sein. Hier bekommst du jeden Montag eine neue Meditation, die dich in dieser aufregenden Zeit begleitet, sodass du sie ganz bewusst und entspannt genießen kannst. Mehr von mir, alle Yoga- und Meditationskurse, sowohl online als auch im großartigen Ruhrgebiet, findest du unter www.mamanamaste.de. Hi, du Liebe! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute auch zu einem brandneuen Format, wo ich einfach mal neulich die Idee hatte, das auszuprobieren. Das mache ich jetzt einfach und ihr hört euch die Folge an und feedbackt mir einfach ganz ehrlich, was ihr dazu meint, ob ich dieses Format öfter mal bringen soll und mehr in der Richtung machen soll oder ob euch das vielleicht auch einfach keinen Mehrwert bietet. Und zwar ist mein Plan für diese Podcast-Folge, dass ich euch eine Geschichte vorlese. Und zwar ist das heute eine Geschichte aus dem Buch Die Kuh, die weinte von Ajahn Brahm. Ein buddhistischer Mönch und dieses Buch ist auch super bekannt, ist auch Spiegel-Bestseller lange, lange gewesen. Und das hat ganz viele kleine so Anekdoten, bildhafte Geschichten, ja, zu Lebensweisheiten. Und ich lese das super gerne, auch blätter auch einfach mal immer wieder einfach nur rein und lese mir so zwischendurch eine Geschichte darin durch, weil die sind auch ganz, ganz kurz und erinnere mich immer wieder gerne daran, ah, okay, da kann ich jetzt heute wieder was von mir mitnehmen. Das sind auch Sachen, die man in der Regel eigentlich einfach weiß, aber wo es einfach, finde ich, total gut tut, immer wieder daran erinnert zu werden. Und ja, ich werde die Geschichte lesen und das Ganze dann so ein bisschen so aus meiner Sicht einordnen und dann genau hinterher nochmal die Anschlussgeschichte. Also die sind thematisch immer so einander zugeordnet und aufbaut es auch so ein bisschen auf. Und dann gibt es danach nochmal den Anschluss dazu, dann aus der Sicht von Ajahn Brahm. Also, starten wir rein, würde ich sagen. Mach's dir gemütlich. Ich hoffe, du hast schon Tee bereit, denn die Folge wird nicht so lange gehen, dass du erst noch dir lange Tee kochen kannst. Und dann kannst du jetzt einfach mal lauschen, dir Gedanken mitnehmen, dir deine eigenen Gedanken dann vor allen Dingen auch dazu machen. Vor einigen Jahren erteilte ein Professor einer sehr renommierten US-Handelshochschule seinen Studenten eine höchst aufschlussreiche Lektion in Sachen Volkswirtschaft. Ohne ihnen zu erklären, was er vorhatte, stellte er vorsichtig ein großes Einmachglas auf seinen Tisch. Dann zog er eine Tüte voller Steine hervor und legte einen nach dem anderen in das Glas, bis keiner mehr hineinpasste. »Das Glas jetzt voll?«, fragte er seine Studenten. »Ja«, antworteten sie. Lächelnd zog der Professor eine zweite Tüte unter seinem Schreibtisch hervor. Daran befanden sich lauter Kieselsteine. Er schüttete auch die kleinen Steinchen ins Glas und sie verteilten sich in den Zwischenräumen der großen Steine. Ein zweites Mal fragte er seine Studenten, ob das Glas denn jetzt voll sei. »Nein«, antworteten sie. Langsam begreifend. Sie hatten natürlich recht, denn der Professor hatte noch eine dritte Tüte, voller feinem Sand, der auch noch in sein Glas passte. »Ist das Glas jetzt voll?«, fragte er zum dritten Mal. »Wie wir sie kennen, wahrscheinlich nicht«, erwiderten die Studenten. Lächelnd ergriff der Professor einen Krug und goss Wasser in das Glas. Als es wirklich voll war, wandte er sich an seine Studenten und fragte, »Was lehrt euch das?« Eifrig meldete sich ein Student zu Wort und sagte, »Ganz gleich, wie eng der Zeitplan auch sein mag, man kann immer noch mehr hineinpressen.« Schließlich studierte er an einer berühmten Handelshochschule. »Nein«, donnerte der Professor, »dies beweist etwas ganz anderes. Wenn man große Steine hineintun möchte, sollte man das als allererstes tun.« Es war eine Lektion über Prioritäten. »Was sind denn die großen Steine in Ihrem Einmachglas? Sie sollten auf jeden Fall dafür sorgen, Ihre wertvollen Steine als erstes hineinzugeben, sonst werden Sie nie in der Lage sein, sie in Ihren Tag einzupassen.« Das war Teil 1. Ja, und ich habe dazu ein paar Gedanken. Und zwar rede ich einfach mal so frei Schnauze aus meiner Perspektive heraus, teile einfach meine Meinung. Das ist ganz wichtig auch für die Einordnung. Ne? Das ist kein allgemeines Wissen oder irgendwas, was das irgendwie beleuchtet von allen Seiten, sondern das ist wirklich nur meine Meinung aus meiner Sichtweise. Ich werde nämlich gerade so mit diesem Blick auf Prioritäten ist mir sehr aufgefallen oder ist mir sehr schnell eingefallen, dass ich oft gefragt werde, wie ich das alles mache, so vor allen Dingen diejenigen, die mir noch auf Instagram folgen und so ein bisschen mehr aus meinem Leben noch mitkriegen, aus meinem persönlichen, wie schaffe ich es allein, mit den Kindern zu sein, ohne den Papa dazu, mein Business aufzuziehen? Und dann sieht das ja nach außen immer ganz toll aus und jede Woche eine Podcast-Folge, bla bla bla. Und dann kann ich da ganz einfach drauf antworten, auch mein Tag hat ja genauso wie der Tag von jeder einzelnen von euch auch nur 24 Stunden. Ich weiß, dass für mich in der Regel die Dinge zuerst kommen, die mir gut tun. Also wenn ich irgendwie so ein bisschen Freizeit dann abends habe, dann priorisiere ich eigentlich so, dass ich die Self-Care-Sachen zuerst mache oder die Sachen, die mir halt wichtig sind. Und dann aber bewusst die Entscheidung dafür getroffen habe, hey, ich mache jetzt das als erstes, weil mir das ganz wichtig ist. Und die Self-Care zu priorisieren, sowas wie einfach nur ein paar Minuten zu meditieren oder ein paar Minuten Yoga, weiß ich, das sind sinnvolle Investitionen. Also das ist investierte Zeit, die ich quasi in der Rechnung doppelt zurückkriege. 5 Minuten meditiert, gibt mir wieder nicht mal 10 Minuten neue Energie, sondern viel, viel mehr. Oft ist es so, dass ich irgendwie am Abend dann auch schon so total platt war und will eigentlich gar nichts mehr machen und am liebsten nur noch auf die Couch und Netflix an. Und dann reiße ich mich aber doch zusammen, setze mich hin, 10 Minuten, 15 Minuten zur Meditation. Und das ist so sinnvoll investierte Zeit, weil danach fühle ich mich wieder mega erfrischt, habe wieder total Bock, noch zu arbeiten, mich hinzusetzen. Und dann fühle ich mich auch, weil ja auch die Arbeit etwas ist, was ich in der Regel liebe, fühle ich mich danach nach so einem Abend viel besser, als wenn ich einfach versackt wäre und nur Serien geguckt hätte. Und genauso kann ich denjenigen nur antworten, die mich immer wieder fragen, hey, wie machst du das? Dass ich halt so meine Prioritäten gesetzt habe und damit möchte ich nicht meinen, nicht sagen, dass ich was Besseres bin, es besser weiß oder was geiler mache als alle anderen, sondern ich treffe halt bewusst die Entscheidung. Es kann auch sein, dass du für dich sagst, okay, nö, mir gibt das was, wenn ich stundenlang auf dem Handy rumdaddel und den Instagram-Feed bis zum Ende durchscrolle oder 27 Millionen TikTok-Videos gesehen habe. Wobei, da muss ich doch schon so ein bisschen kritisch sagen, nee, also da ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass uns das nicht gut tut, dass unserem Gehirn das nicht gut tut, diese kurzen Videos und diese schrecklich kurze Aufmerksamkeitsspanne. Und auch das, was du da siehst inhaltlich, lässt einen ja in der Regel eher schlecht fühlen als besser, weil man das Gefühl hat, man ist nicht gut genug. Nein, aber vielleicht andere Sachen, die eher so ein bisschen lazy sind und wo man dann sagt, hey, ich habe in dem Moment die bewusste Entscheidung getroffen und dann ist das auch okay, weil das ist das, was mir Energie zurückgibt. Es kann auch total sein, ich habe mich ja dafür auch bewusst entschieden, in Anführungszeichen ein relativ simples Leben zu führen. Ich habe ja auch meine Art von Komfort und Luxus, aber für mich war zum Beispiel irgendwann die Entscheidung, hey, ich möchte mein Yoga-Business machen und ich möchte nicht mehr in meinem Angestelltenjob mit dem, keine Ahnung, wie hohen Jahresgehalt leben, der mich aber nicht erfüllt, nicht glücklich macht und der mir Energie saugt, anstatt mir Energie zu geben, nur um in dem Vorzeige ein Familienhaus zu leben und eine auf dem Papier prestigeträchtige Karriere zu haben. Das ist aber meine Entscheidung gewesen. Das kann für jede andere eine ganz andere Priorität haben und an der Stelle das sein, was dich wirklich, wirklich glücklich macht. Dann ist das natürlich auch richtig cool und dann ist das deine Priorität an der Stelle gewesen. Worauf ich nur hinaus möchte, ist, dass man immer wieder wirklich in sich hineinhorchen sollte, ob es das ist, ob das die Priorität ist, ob das die Steine sind, die zuerst in das Glas hineinkommen, um dann zu gucken, passen noch andere Steine hinein. Und wenn die Antwort ja ist, dann go for it, das ist toll. Also dann sollte dir das aber auch deine Energie geben, anstatt Energie zu nehmen. Und dann möchte ich noch einen ganz anderen Aspekt aufmachen. Der bezieht sich nicht nur auf diese Geschichte, sondern allgemein so ein bisschen auf Buddhismus, wie wir den hier auch im Westen gerne benutzen, als oft auch in einem mental irgendwie nicht so coolen Zustand sein und da irgendwie Halt zu finden. Das ist okay, wenn einem das auch wirklich hilft und Unterstützung gibt. Ich möchte nur sagen, dass der Buddhismus für uns in der Art und Weise, wie wir hier in unserer Gesellschaft gerade leben, in Deutschland, entspricht nicht der Lebensrealität von uns allermeisten. alles so entspannt machen zu können, wie wir das wollen, nur das zu machen, was wir machen, sondern das ist die Lebensrealität von einem buddhistischen Mönch, der im Kloster lebt. Und dass ich zum Beispiel so locker in mein Business hineinstarten konnte und mir jetzt irgendwie meinen Support nehmen kann, auch mit den Kids allein, mit einer Babysitterin und einer Haushaltshilfe und so, das ist einfach nicht die Lebensrealität von uns allen. Und dann, ich weiß nicht, wie deep du jetzt gerade im Buddhismus drin bist, wenn du diese Geschichte hier gehört hast, vielleicht hattest du auch noch nie Berührung damit, aber sehr viel ist die Antwort auf alles ja einfach Mitgefühl zu haben, milde mit allem zu sein, mit dir, mit allen Menschen, mit deinen Gedanken, immer nur alles wegzulächeln sozusagen. Und ich möchte darauf hinaus, dass man diese Positivität nicht unkritisch betrachten sollte, sondern das birgt natürlich auch die Gefahr, in eine toxische Positivität hineinzugeraten und sich dann oberflächlich einreden zu wollen, hey, ich habe gelesen, ich muss einfach nur diese Menschen, die mich völlig fertig machen, muss ich einfach nur, denen muss ich mit Liebe begegnen und alles ist toll und alles ist happy und dann ist die Welt in Ordnung und wenn wir alle so leben, ja, aber wir leben halt einfach nicht alle so und dann tut es uns vielleicht in dem Moment wirklich auch einfach nicht gut, zu sagen, ich darf jetzt hier alles weglächeln und alles ist toll. Genau, es ist wie mit allen Dingen im Leben, auch wenn da natürlich ganz, ganz viele inspirierende Sachen drinstecken im Buddhismus. Wie immer, übernimm die Sachen nicht einfach unreflektiert, nicht unkritisch, sondern du bist ein aufgeklärter, erwachsener Mensch, der sich immer zu diesen Sachen seine eigenen Gedanken machen sollte. So, das war nochmal so ein kleiner hier so kritischer Sidetrack. Jetzt möchte ich aber positiv enden und das nächste Kapitelchen aus dem Buch noch vorlesen und dir dazu noch weiter dann über diese Geschichte Gedanken mitgeben. Also, es wird wieder sanft und liebevoll. Das Kapitel heißt Morgen werde ich glücklich sein. Das andere hieß übrigens das Einmachglas der Prioritäten. Habe ich extra den Titel nicht vorgelesen, damit du nicht schon den Spoiler hast. Und jetzt sind wir bei Morgen werde ich glücklich sein. Der wertvollste Stein, den wir wohl als erstes in unser Glas geben sollten, ist wahrscheinlich das Glücklichsein. Fehlt uns die innere Freude, können wir auch keine Freude an andere weitergeben. Weshalb also steht bei so vielen Menschen das Glücklichsein ganz unten auf der Prioritätenliste oder manchmal sogar noch weiter darunter, wie die folgende Geschichte zeigen wird. Als 14-Jähriger stand ich in meiner Londoner Schule kurz vor der mittleren Reife. Eltern und Lehrer empfahlen mir, das Fußballspiel an den Abenden und Wochenenden ausfallen zu lassen und stattdessen eifrig zu Hause zu lernen. Sie erklärten, wie wichtig die mittlere Reife sei und dass ich glücklich sein würde, wenn ich sie geschafft hätte. Ich folgte ihrem Rat und bestand die Prüfung. Aber das machte mich nicht glücklich. Dieser Erfolg brachte es nämlich mit sich, dass ich noch 2 weitere Jahre zu ackern hatte, damit ich das Abitur bestand. Eltern und Lehrer empfahlen mir abends und an den Wochenenden nicht mehr auszugehen, mich nicht mit Mädchen zu treffen, sondern fleißig zu Hause zu lernen. Sie erläuterten, wie wichtig das Abitur sei und dass es eine Fahrkarte zum Glück sei. Wieder folgte ich ihrem Rat. Ich legte ein gutes Abitur ab, aber es machte mich nicht glücklich. Denn jetzt fing das Studieren erst richtig an. Schließlich sollte ich innerhalb von 3 Jahren meinen Universitätsabschluss machen. Meine Mutter, da war mein Vater schon tot, und meine Lehrer rieten mir, Bars und Partys fernzubleiben und mich stattdessen ausgiebig meinen Fächern zu widmen. Sie sagten mir, wie wichtig der Studienabschluss wäre. Was würde ich glücklich sein, wenn ich ihn erst geschafft hätte? Inzwischen war ich etwas misstrauisch geworden. Ich beobachtete meine älteren Freunde, die fleißig studiert, ihren Abschluss geschafft und ihren ersten Job bekommen hatten. Sie arbeiteten schwerer als je zuvor. Schließlich wollten sie genug Geld verdienen, um sich etwas Schönes leisten zu können, beispielsweise ein Auto zu kaufen. Sie sagten mir, was werde ich glücklich sein, wenn ich endlich mein Auto habe. Doch nach dem Kauf des ersten Autos waren sie immer noch nicht glücklich. Sie mussten weiter schuften, um sich noch etwas anderes zu kaufen, um dem Glück auf die Sprünge zu helfen. Oder sie verwickelten sich auf der Suche nach der großen Liebe in allerlei Affären. Sie sagten, wenn ich erst verheiratet bin und mich häuslich niedergelassen habe, werde ich glücklich sein. Sie heirateten und waren noch immer nicht glücklich, weil sie noch schwerer arbeiteten und sogar Nebenjobs annehmen mussten, um sich eine Anzahlung auf eine Wohnung oder ein kleines Haus leisten zu können. Sie sagten mir, Wenn wir erst einmal unser eigenes Haus gekauft haben, werden wir richtig glücklich sein. Leider mussten sie erst die Hypothek abzahlen, was sie nicht gerade glücklich machte. Außerdem hatten sie inzwischen eine Familie gegründet. Sie bekamen Kinder, von denen sie nachts geweckt wurden, die ein großes Loch in ihre Ersparnisse fraßen und ihnen unsäglich viele Sorgen und Mühen abverlangten. Jetzt mussten sie noch 20 Jahre lang warten, ehe sie tun konnten, was sie selbst wollten. Sie sagten mir, wenn die Kinder erst erwachsen und aus dem Haus sind, werden wir glücklich sein. Als es dann soweit war, befand sich der Ruhestand für die meisten Eltern in nicht allzu weiter Ferne. Sie beschlossen also, das Glücklichsein auch später zu verschieben und tüchtig zu arbeiten, damit sie für ein glückliches Alter genug zurücklegen konnten. Sie sagten mir, wenn ich mich erst zur Ruhe gesetzt habe, werde ich glücklich sein. Noch vor dem Ruhestand, aber ganz gewiss danach, fingen sie an, gläubig zu werden und zur Kirche zu gehen. Ich fragte sie, weshalb sie plötzlich zur Kirche gingen. Man antwortete mir, weil ich nach meinem Tod glücklich sein möchte. Für all diejenigen, die glauben, dass sie glücklich sein werden, wenn sie irgendwas erreicht haben, ist das Glück nur ein Zukunftstraum. Wie ein Regenbogen, der 2 oder 3 Schritte entfernt liegt, aber für alle Zeiten unerreichbar ist. Diese Menschen werden nie im Leben oder danach glücklich sein. Und mit diesen Worten, mit deinen ganz eigenen Gedanken jetzt, möchte ich dich aus der Podcast. Wenn sie dir gefallen hat, gib mir gerne ein Feedback dazu, entweder in die Kommentare bei Spotify oder du schreibst mir eine Nachricht per Instagram oder E-Mail. Und dann wünsche ich dir jetzt alles Liebe, alles Gute, deine Sabrina.